Ohne dich, Herr, will ich gar nicht sein. Ohne dich wäre mir mancher Weg zu schwer. Ohne dich wäre mein Herz manchmal untröstlich traurig. Ohne dich, Herr, möchte ich nicht gehen. Und jetzt umgekehrt. Mit dir, Herr, kann man gehen. Mit dir, Herr, kann man leben. Mit dir, Herr, ist man getröstet. Mit dir, Herr, hat das Leben Sinn. Und mit dir, Herr, will ich gehen. Halleluja. Gloria la Maschita, ja Santi. Ich denke, während wir einfach nur Musik machen, wir wollen, muss nicht immer gleich gehen, nur mal Musik, wir wollen alle Gott preisen. Wir wollen einfach den ganzen Raum erfüllen mit dem Lobpreis Gottes, der aus unserer Seele kommt. Das kann man nicht dirigieren. Das musst du und der Herr alleine machen. Halleluja. Oh, Glory. Gloria, ja, sicker, ja, Sünde. Herr, wir heben dich. Halleluja. Wir preisen deinen Namen. Wir rühmen die Kraft deines Blutes. Wir rühmen deine Gegenwart. Herr, jeder Quadratmeter in diesem Tempel, jeder Quadratmeter soll dich loben. Herr, wir erheben deinen Namen, fülle du den Raum aus. Nimm alles unter deiner Leitung gefangen. Du bist hier der Herr. Halleluja. Oh Herr, wir verlassen uns auf dich. Herr, wir vertrauen dir. Halleluja. Du bist da mit deinen Engeln, Herr. Du bist da mit deinen Cherubimen. Du bist da, Herr. Oh, wo dein Thron ist, Herr. Und wir loben und preisen dich. Und du bist mitten unter uns, Herr. Oh, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Herr, ich weiß, nichts hab ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Herr, und drum bitte ich dich jetzt um deine Gegenwart. Ich weiß, dass sie da ist. Herr, du bist das Wort selbst. Mach es lebendig. Mach es kräftig. Herr, dass wir nicht so lummenig rumhängen in den Tag hinein, sondern dass wir Kraft haben. Herr, dass wir Siegeskraft haben. Dass wir Kraft des Glaubens erfahren. Herr, das schenkst du all denen, Herr, die irgendwo eine Energiekrise haben. Das schenkst du heute Abend all denen, die Heilung suchen. Das schenkst du heute Abend dieser Energie, denn die bist du selbst. Und du hast versprochen, dass du in unserer Mitte bist. Halleluja. Ehre sei dir. Ehre sei dir allein, Herr. Herr, und wir alle zusammen, wir beugen uns vor dir mit all unserem Zu-Kurz-Kommen. Wir beugen uns vor dir, Herr, mit all unserem Wollen, wo wir wollen und es nicht geschafft haben. Herr, wir beugen uns vor dir, Herr, mit allen unseren Fehlern, Herr. Oh, Herr, du bist alles. Du bist uns alles, Herr, und wir können es alleine im Leben nicht meistern. Aber wir haben dich zu unserem Meister gemacht, Herr. Wir haben dich zu unserem Doktor gemacht. Herr, wir haben dich zu unserem besten Freund gemacht. Und ich preise dich, Halleluja, dass du uns dazu annimmst. Herr, dass wir vermählt sind mit dir, dass wir verlobt sind, versprochen mit dir. Herr, und dass du auf uns Acht gibst, auf jeden Einzelnen. Herr, und wo wir Mangel haben vielleicht, wenn irgendeiner von uns Mangel hat an Liebe, Herr, du kannst uns ganz nahe sein, näher wie irgendjemand anders sein kann. Herr, du kannst uns befriedigen, wo unser Herz unbefriedigt ist. Herr, du kannst uns Arbeit schenken, wo jemand arbeitslos ist. Ich danke dir dafür. Herr, du kannst uns Ruhe schenken, wo jemand in Stress eingespannt ist. Herr, du bist heute unser Stoppschild, du bist unser Wegweiser, Herr, und du bist so wie eine Mutter, trägst du uns. Ich preise dich von ganzem Herzen. Amen. Als mein Mann mir Mitte der Woche sagte, dass heute meine Aufgabe wäre und er würde wahrscheinlich etwas später kommen und die waren heute die ganzen, also leitenden Brüder, wollen wir mal so sagen, Schwestern waren heute nicht dabei von hier. Die waren heute auf einer Regionalratssitzung in Ludwigslust, oben in Mecklenburg. Und sie sind zwar jetzt schon zurückgekommen, habe ich gehört, aber sie brauchen ein bisschen Pause. Wenn man den ganzen Tag vom 6:30 bis jetzt zusammen war, ist viel zu verarbeiten und sie sind alle noch zusammen und werden später kommen. Aber das ist gar nicht so wichtig, weil der Herr da ist, ja. Und das bin ich mir ganz sicher, ich habe ihn heute wunderbar erfahren. Ich habe Mitte der Woche zwar schon das Wort vom Glauben, weil mein Mann wollte immer Themen haben, das Wort vom Glauben, vom Geheimnis des Glaubens rausgesucht und erhalten. Aber ich hatte bis um 4:30 nicht ein Wort aufgeschrieben. Es war ein Camp Glaubens, das, was ich hier lehre von dem Glauben, wie man den Glauben hält, das musste ich mal selber durchkämpfen heute. Und dann kam der Durchbruch und eine riesige Freude. Ich habe heute, was ich bei anderen Leuten gar nicht so mag, wenn sie so in der U-Bahn rumsingen oder so, aber ich konnte heute gar nicht still sein. Ich habe so vor mich hingesungen und hingesungen, das hat mich schier zerrissen. So eine Freude hat der Glaube, was Glaube ist, in mir verursacht. Und darüber möchte ich heute Abend sprechen und auch aus dem Wort Gottes vorlesen. Ich habe heute nur das Neue Testament dabei, weil ich überwiegend den Paulus aus dem 2. und 1. Timotheusbrief sprechen lassen möchte. Und dabei habe ich beim Vorbereiten schon gemerkt, in meinen Gedanken war ich immer schon am Sammeln die letzten Tage, habe ich gemerkt, über Glauben kann man eine 4-wöchige Bibelwoche abhalten. So viel Material hat Gottes Wort da zur Verfügung. Und deswegen habe ich das bisschen nicht von der theoretischen Seite, ich könnte jetzt ein Buch nehmen, raussuchen, was steht über Glauben, wie kommt der Glaube, wann geht der Glaube, wie wird der Glaube, alles so raussuchen, so. Und das wollte ich nicht. Ich habe nach innen gehorcht, in mich hinein und habe gefragt, was war das Wesentliche in deinem Leben, was den Glauben betrifft? Was ist Glaube für dich? Und heute Abend ist ja das Thema das Geheimnis des Glaubens. Und ich möchte, dass ihr mit mir aufschlagt, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Und zwar, da lese ich in 1. Timotheus Kapitel 3, den Vers 16. Eines steht ohne jeden Zweifel fest. Groß und einzigartig ist das Geheimnis unseres Glaubens. In die Welt kam Christus als ein Mensch und der Geist Gottes bestätigte seine Würde. Er wurde gesehen von den Engeln und gepredigt den Völkern der Erde. In aller Welt glaubt man an ihn und er wurde aufgenommen in Gottes Herrlichkeit. Und wenn man jetzt noch weitergeht, das will ich dann noch dazu setzen. Und im Himmel erhielt er die höchste Ehre. Das steht ein paar Kapitel weiter, gehört noch dazu. Dieses, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, nannte man das Glaubensbekenntnis, das erste Glaubensbekenntnis der frühen Gemeinde. Und es war allen Gemeinden in der damaligen Zeit, als Paulus hier auf der Erde war, allen Gemeinden bekannt. Und es wurde aufgesagt, es wurde gebetet, es wurde gesungen. Es ist das Geheimnis des Glaubens. Was glaubt einer, der sich gläubig nennt? Und da ist dieses alles enthalten. Er glaubt, dass Jesus in der Welt erschienen ist als schwacher Mensch. Er war kein Riese Goliath. Er war menschlich, er hatte die gleichen Regungen und Empfindungen wie du und ich. Im Himmel wurde er von Gott zum Sieger erklärt. Er hat sich bereit erklärt, die Erlösung für die Menschen zu schaffen. Und deswegen wurde er im Himmel zum Sieger erklärt. Christus wurde den Engeln gezeigt. Die Engel waren schon gespannt, wie er das machen wird. Sie waren gespannt darauf zu sehen, es heißt mal in der Bibel, den Engeln gelüstet es zu sehen, wie das Heil geschah. Die gelüstet es zu sehen und die jubilieren, wenn ein Mensch sich als Sünder erkennt und Buße tut. Dann gibt's im Himmel Ringelreihen. Dann jubeln und jauchzen die. Und den Völkern der Erde wurde Christus verkündigt. Als wir jetzt in Texas waren vor einem Monat, da war überall in allen Missionsveranstaltungen das Thema, alle Nationen, in Klammer Stämme. Nationen im biblischen Text heißt Stämme, heißt nicht allen Staaten, wie wir die Grenzen da ziehen. Wenn man denkt, in Afrika, da haben sie früher ein Lineal genommen und haben sie Staaten einfach quer durch Stämme durchgezogen und dadurch kommen heute oft so viele Probleme, wenn man willkürlich sagt, die Hälfte gehört dahin und die Hälfte gehört dahin. Gott sieht es nicht so. Gott sieht nicht in Augen eines Staates, er sieht in Augen der Stämme. Und deswegen heißt es so schön, und jedem Stamm, jedem Volk, jeder Nation muss das Evangelium gepredigt werden. Das heißt nicht allen Menschen in allen Staaten. Es heißt nicht jeder Mann in jedem Volk. Es heißt nicht, also alle Menschen, die zu einer Nation gehören, heißt es nicht. Es heißt jedem Stamm. Und da reicht es, wenn einer es begriffen und gehört hat und es dann weitergibt. Das ist die biblische Art und Weise der Mission. Nicht, dass alle darüber gehen und dann alle darüber gehen, sondern dass es ein Gebetsanliegen ist, dass aus jedem Stamm das Evangelium gepredigt wird. Und dann wird das Ende kommen, dann wird Jesus wiederkommen. Und deswegen muss es unser Anliegen sein, in jedem Stamm das Evangelium zu predigen. Und der Stamm hat dann die Aufgabe, das weiterzugeben, einer zu dem anderen. Wenn das Evangelium in jede Region, in jeden Stamm reingekommen ist, dann ist dieses Zeit erfüllt. Und unsere Aufgabe ist, in unserem Stamm, ich weiß nicht, ob man, jeder von uns hat vielleicht so einen Stamm, der eine ist ein Sauerländer, das ist vielleicht so ein Extra-Stamm, der andere ist ein Schwabe, der andere ist ein Bayer, der andere ist ein Preuße und der andere ist eine Mischung. Ich bin so ein Mischling aus Bayern und Preußen. Und dann noch Schwäbisch noch ein bisschen dazu, so als Creme oben, ja. Und zu jedem Stamm muss das Evangelium gepredigt werden. Dann wird Jesus wiederkommen. Und dann heißt es, den Völkern der Erde, also den Stämmen der Erde verkündet, überall in der Welt fand er Glauben. Es gibt kein Kontinent auf dieser Welt, wo der Herr nicht irgendwo Glauben fand. Und das ist heute, wo wir nachdenken wollen, wie entsteht der Glaube? Wie findet der Herr Glaube? Jetzt, was man nicht kann, aber ich sage es trotzdem, wie produziert man Glaube? Wie macht man, dass ein Mensch glaubt? Nimmt man da einen Nürnberger Trichter, wo man das oben irgendwo rein, oder schüttelt man den durch, damit der Groschen klick runterfällt? Wie macht man Glauben? Kann man das? Und im Himmel, heißt es, erhielt er die höchste Ehre. Also das war so dieses erste Glaubensbekenntnis, wo es heißt, das Geheimnis des Glaubens ist. Und ich möchte es nochmal zusammen, im Stück, im Zusammenhang euch nochmal sagen, weil das ist das, was ihr glaubt, wenn ihr gläubig seid, wenn ihr Christen seid. In der Welt erschienen als schwacher Mensch kam Jesus, im Himmel von Gott schon zum Sieger erklärt. So wurde Christus den Engeln gezeigt und den Völkern der Erde verkündet. Überall in der Welt fand er Glauben und im Himmel erhielt er die höchste Ehre. Und dies war der Inhalt und ist noch heute von dem, was die Gemeinde glaubt. Jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, was ist Glaube? Und es gibt ein Buch in der Bibel, da mussten wir in der Bibelschule, als ich war, da mussten wir so viele Verse auswendig lernen. Und darum mochte ich dieses Buch nicht mehr. Weil ich so viel lernen musste in dem Buch und das Deutsch von Paulus, oder die Worte, Deutsch meine jetzt nicht die Übersetzung, sondern Paulus hat manchmal so in einen Satz noch einen Schachtelsatz reingemacht und noch einen Schachtelsatz und dann sollte er am Schluss, soll man noch wissen, was der gesagt hat, und wir mussten das ganz wörtlich aus der Lutherbibel damals auswendig lernen und jede Komma, jeder Punkt, alles was falsch war, da war das Ganze falsch. Und am Schluss wurden wir über 90 Bibelstellen, musste man so beherrschen. Und da kannst du verstehen, manche denken, wenn man auf eine Bibelschule geht, dann wächst der Glaube, dann werden wir stark und kräftig und haben wir Sieg und Sieg. Und ich war 2 Jahre als Schüler und 1 Jahr als Übersetzerin in der Bibelschule. Und ich kann euch sagen, so schwach wie mein Glaube da war manchmal, weil man mit der Welt keinen Kontakt hatte, man konnte das nicht üben, man war wie so im Kloster eingepfercht. Man erwartete so viel von manchen Menschen, weil man dachte, sie sind gläubig, und dabei wurde man geschliffen. Und ich kenne manche Abende, ich wollte unter niemand sein, ich hatte so einen alten Schrank, so ein großes Vehikel da, und da habe ich meine Kleider zur Seite geschoben, habe mich da reingesetzt und wollte nur mit Gott alleine sein. Und ich sage das so, weil manchmal denkt man, wenn man viel Bibel liest, so wenn man sich sagt, dieses Jahr lese ich 7 Kapitel am Tag. Oder ich kannte mal einen, der früher Ältester in einer Gemeinde war, der hat sich immer damit geprahlt. Der kam schon in den Gottesdienst rein und sagte, Johannes, wann bist du heute Morgen aufgestanden, um Gott zu suchen? Ich bin aufgestanden um 4.30 Uhr oder 5 Uhr. Und so war es, jeden Sonntag hat er sich gerühmt, was für Leistungen er für Gott bewerkstelligt. Und er endete in einem Puff und hat eine ganze Familie in Ruin gebracht, weil er mit seiner eigenen Leistung versuchte zu imponieren. Und manchmal bin ich sogar froh, dass ich auf dem Gebiet manchmal sehr schwach bin, wenn ich mir vornehme zu fasten. Manchmal kommen die größten Versuchungen und dann merke ich, wie schwach ich bin. Oder auch in anderen Bereichen. Dass das, was ich mir vornehme, ohne Gottes Gnade nicht geht. Das geht nicht. Aber dieses, wo ich mich dann vor Gott beuge und sage, Herr, ich hatte mir vorgenommen und ich habe es heute wieder nicht geschafft, das ist schon das dritte Mal oder so, wenn ich zu Gott sage, dann werde ich klein und dann werde ich abhängig von Gott, und das ist herrlich. Und das war jetzt so ein bisschen ausschweifend, aber mir geht es darum, nicht, dass ihr was aufsagen könntet aus Hebräer 11, Vers 1, wo die Glaubensdefinition ist. Ich will nur den Inhalt, da habe ich so 4 Punkte rausgenommen aus diesem Vers, der so verschachtelt ist. Da. Glauben heißt Gott vertrauen. Sich verlassen auf das, was man hofft. Fest rechnet mit dem, was man nicht sehen kann. Und solches Vertrauen findet bei Gott Anerkennung. Das ist der erste Satz, Glauben heißt Gott vertrauen. Der letzte, dieses Vertrauen findet bei Gott Anerkennung. Und dazwischen heißt, sich verlassen, sich stützen, sich verlassen und fest mit dem rechnen. Das ist, stell dir jetzt das mal so vor, du bist in die Berge und da hast du rechts ein Seil und hast links ein Seil. Und unter dir ist nichts. Hast du schon mal, ich habe mal mit meinem Mann vor Jahren, mit auf dem Rücken hatte er noch die Lilian, unser Älteste, die war 2 Jahre alt, habe ich mal eine Hochgebirgstour gemacht. Und als wir mitten in den 2000er drin gesteckt haben, kam ein Unwetter. Und wir konnten den Weg, den wir auf die Länge gelaufen waren, nicht mehr zurückgehen. Das wäre zu weit gewesen, wäre man in die Nacht, das wäre zu gefährlich gewesen. Und dann fanden wir da so einen Wegweiser, ein Schild, wo unten runter ging, auf die andere Seite ins Tal. Aber den Weg war jahrelang wahrscheinlich niemand gegangen. Und als wir halb runter waren und das Gewitter kam, zuerst sind wir mit wilden Pferden, mussten wir durch mit lauter wilden Pferden durch. Dann mussten wir über Wasser da kam ein reißender Bach, und dann mussten wir über Steine rüberspringen, um den Weg weitergehen zu können. Es gab aber kein Zurück. Wenn wir da übernachtet hätten ohne irgendwas, wir wären nachts erfroren. Wir mussten runter. Und dann kam ein Seil, das war nur am Berg so entlang, Fisch geschlagen. Wir wussten nicht, hält es? Unten der Weg, wo das Seil, wo man die Füße hätte draufstellen sollen, der war stellenweise nicht vorhanden, immer wieder ein Stück. Und für mich selber war es eines der schrecklichsten Momente. Also es ist war, noch schlimmer war es mal, über einen Gletscher zu überqueren und über die Spalten rüber zu springen. Das war noch schlimmer. Aber das war etwas, wo ich mich auf ein Seil verlassen musste, dass das Seil mich hält. Mein Mann war dann zuerst drüben, mit dem Kind auf dem Rücken. Und ich hing da und er sagt, spring jetzt über den Bach. Da ist keine, in dieser Brücke, wo da war, ist kein Ding mehr dazwischen. Da ist nur noch die Seitenschiene. Und das, du bist ja kein Seiltänzer, das können wir nicht. Spring über den Bach. Ich hing am Seil im Felsen und sollte jetzt über den Bach, der sagen wir mal so 4 Meter, 3, 4 Meter, ich springe sonst 2,10 Meter, die Länge, ja. Aber ich sollte jetzt um mein Leben springen über den Bach, und da haben wir zu Hause Fotos, da sehe ich mein jämmerliches Dasein, wo er mich dann noch geknipst hat, ja. Spring über den Bach, hab jetzt Vertrauen. Und so ist der Glaube. Der Glaube, und das kann ich aus Erfahrung sagen, der Glaube ist sich verlassen auf das, was man hofft, und fest mit dem rechnen, dass man nicht sehen kann. Da geht's vielleicht um eine Kurve rum. Du siehst nicht auf die andere Seite. Da kommen Schauer und Blitze und Nebel und alles kommt von oben runter. Und du musst jetzt im Glauben, du hörst da drüben die Stimme. Heidi, komm doch jetzt, du kannst doch nicht hier übernachten. Heidi, der Blitz könnte bei dir einschlagen, du stehst da ganz alleine jetzt. Du musst das Seil loslassen, spring jetzt rüber. Ich stehe auf sicherem Grund, ich habe nichts gesehen und in mir war Abgrund. Und das habe ich heute so nachgedacht. Herr, so ist die Situation manchmal im Glauben. Wir halten fest an deinem Wort und wir hören deine Stimme, was wir zu tun haben in deinem Wort. Und wir müssen es tun und wir sehen es nicht vorher. Wir sehen nicht das Ergebnis. Und da ist mir eingefallen, die Bibelübersetzer, die Wycliffe-Bibelübersetzer, als die in Afrika, manche Stämme, haben sie das Wort für Glauben gesucht. Und meine eigene Freundin, die damals, als ich auf die Bibelschule, bevor ich zur Bibelschule ging, hatte ich nicht vor zu heiraten oder dass ich da, dass Gott das anders gedacht hat in meinem Leben. Ich wollte zu den Wycliffe-Bibelübersetzern gehen, wie meine Freundin, die ein Jahr vorher ausgegangen ist. Und wir hatten lange Zeit so einen Briefwechsel und sie hat zweimal das Wort Gottes in zwei verschiedene Stämme übersetzt, in Obervolta und in der Elfenbeinküste. Und sie hat mir immer wieder mal geschrieben und sagte, ich habe so verzweifelt gesucht, Herr, was heißt Glauben in der Sprache dort in der Elfenbeinküste? Was heißt Glauben? Sie haben kein Wort für Glauben. Und sie hat den Herrn gesucht. Bei vielen Worten hat sie nicht gewusst, wie sie es übersetzen soll. Und dann hat sie so Informanten gehabt und hat dann gesagt, ja, was sagt ihr, wenn ihr so und so denkt, hat es so beschrieben. Dann sagt er, das heißt durch den Horizont sehen. Und ich dachte, das ist auch ein sehr schöner Begriff. Glauben heißt durch den Horizont sehen. Der irdische, fleischliche, natürliche Mensch, der sieht nur bis zum Horizont. Und da ist für ihn die Welt zu Ende. Da sagt der Geist, der fleischliche Mensch sagt, 2 Meter unter dem Boden, da ist die Welt zu Ende. Wenn ich mal verscharrt bin, ist die Welt zu Ende. Das sagt der fleischliche Mensch. Der geistliche Mensch kann über den Horizont blicken. Oder zum Beispiel, wenn, ich weiß nicht, was euch die Leute sagen, wenn ihr von Jesus redet. Als ich noch eine Lehre gemacht habe im Schwäbischen Wald, ganz oben, Bartholomä, wer das kennt. Und da bin ich abends, wenn schönes Wetter war oder am Wochenende, habe ich so die Bauern so aufgesucht und habe ihnen ein Traktat gegeben. Manchmal war ich feig und habe nichts gesagt. Manchmal habe ich den Mut genommen und habe mit ihnen gesprochen. Manchmal habe ich sogar offene Türen gehabt zum Gebet. Und da ist mir so groß geworden, wenn man Leuten fragt nach dem, und sagt, dass man glaubt an Jesus, dann haben die unmögliche Ausreden. Und eine Ausrede, die kam immer wieder. Ich weiß, dass 3 Pfund Ochsenfleisch eine gute Suppe gibt. Das habe ich so oft gehört. Oder 2 Pfund Ochsenfleisch eine gute Suppe gibt. Das glaube ich. Und mehr glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Berliner sowas sagen wollen, aber die Schwaben, die hatten es dauernd vom Ochsenfleisch, ja. Das gibt eine gute Suppe, aber das ist nicht Glauben. Das weiß ich. Das muss ich nicht glauben. Glauben ist etwas anders. Es ist durch den Horizont hindurchsehen und damit rechnen. Fest damit rechnen. Das ist nicht zu verwechseln, das Geheimnis des Glaubens. Also das zu glauben, was ich vorher so in die Punkte gesagt habe, was hier der Paulus da so aufgezählt hat. Das ist nicht das Gleiche wie das Geheimnis Christi. Wisst ihr noch, ich möchte nur ein Wort hören, von denen, die Gemeinde Bibelunterricht da waren. Ich möchte nur ein einziges Wort hören. Was haben die im Alten Testament immer schon als das Geheimnis Gottes genannt? Im Neuen Testament nennt Paulus es das Geheimnis Christi. Was war ganz lange verborgen? Viele haben nicht gewusst, was soll denn das sein, was dann noch kommen wird. Und ich habe mal, es war eine meiner ersten Predigten im Glauben überhaupt, die ich gehört habe, eine Predigt über Salomo, dem Hohen Lied, wo es da heißt, wer ist das, der da kommt durch die Wüste, so schön und schrecklich gleichzeitig und wie die Macht der Morgenröte, was bricht da auf? Und ich war so gespannt, was soll das sein? Und Paulus, dem hat Gott das geschenkt, dem Heidenapostel, dass er dieses Geheimnis lüften durfte. Und wir sitzen mittendrin in dem Geheimnis. Was ist dieses Geheimnis? Nein? Nein? Ja, vorhin hat es auch schon jemand gesagt, die Gemeinde. Die haben nicht gewusst, der Salomo hat nicht gewusst, was das ist, was da kommen wird, was so mächtig und groß ist und die ganze Wüste überdauert und über die Wüste drüber zieht. Was ist das, was da kommen wird? Die Patriarchen, die stand jeder für sich allein. Und man weiß, dass jeder für sich allein Einzelne sind erfüllt worden, damals schon mit dem Heiligen Geist, mit der Salbung Gottes. Aber die Salbung Gottes war nicht ausgegossen in so einer Fülle. Es gab keine Gemeinde. Die Gemeinde ist das Geheimnis Christi. Aber das nur als Vergleich nochmal, das Geheimnis des Glaubens ist, alle diese Dinge, was Jesus getan hat, das ist das Geheimnis des Glaubens. Und die Gemeinde, hab ich jetzt auch nochmal in diesem Timotheus gelesen, ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Trägerin des Heils. Das heißt, die Gemeinde ist da zur Weitergabe der Erlösung. Das ist der Zweck, dass die Gemeinde da ist. Dass in jedem Stamm Erlöste da sind. Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Soweit der Unterschied nur zwischen dem Geheimnis des Glaubens, von dem die Bibel spricht, und dem Geheimnis Christi. Das ist also 2 verschiedene Dinge. Aber jetzt das nächste noch vom Glauben. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5 ist die Kraft des Glaubens. Das lese ich jetzt vor, auch wieder aus der moderneren Übersetzung. Vers 1 bis 5, das ist ein bisschen eingerahmt, aber das kommt dann gleich ganz dick. Das eine sollst du noch wissen, sagt Paulus zu Timotheus. In den letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen. Denk mal nur, wenn du einen Fernseher aufmachst, was da für schreckliche Zeiten sind. Immer in der Schule, was da in der Schule jetzt passiert ist, was jeden Tag im Irak passiert, wie die Christen im Süden vom Sudan praktisch misshandelt werden. Dann werden die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden sich wichtig tun und sich selbst überschätzen, einander verleumden und sich gegen die Eltern auflehnen, weder Dank noch Ehrfurcht kennen. Lieblos und unversöhnlich werden sie sein, ihre Mitmenschen verleumden und hemmungslos leben. Habe ich heute, als ich an der Bushaltestelle stand, heute Abend, habe ich auf dem Riesenplakat gesehen, praktisch Geschlechtsverkehr vor allen, riesengroß, wo jedes Kind sehen kann. Es hört gar nicht mehr auf, es ist schon so Sitte, dass man solche Dinge da proklamiert und vorführt. Brutal, hemmungslos und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Verräter sind sie, unbeherrscht und aufgeblasen. Nur ihr Vergnügen haben sie im Kopf und wollen von Gott nichts wissen. Nach außen tun sie zwar fromm. Dieses nach außen fromm tun, das ist Heuchelei, das ist die Religiosität, von der Billy immer so angeklagt hat, ja, die Religiosität, nach außen fromm tun. Nur ein kleines Beispiel, zum Beispiel beim Opfer. Wenn ich kein Geld habe, wenn mein Geldbeutel schon leer ist, ausgeschüttet ist, dann soll es meinem Stolz nichts ausmachen, mal sitzen zu bleiben, nichts reinzugeben, nicht irgendwas so zu spielen oder peinlich zu sein oder auf die Toilette zu gehen oder was weiß ich, was die Leute alle einfällt. Das ist fromm spielen. Aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Ein fleischlicher, natürlicher Mensch weiß nichts von der Kraft, die im wirklichen Glauben steckt. Hüte dich vor solchen Menschen, sagt der Paulus. Er sagt also nicht, hüte dich vor den Sündern, hüte dich nicht vor den Ehebrechern, hüte dich nicht vor den Dieben und Mördern, sondern hüte dich vor frommen Heuchlern. Das ist verderblich. Die Kraft des Glaubens, des wirklichen Glaubens, ist enorm. Und seinen kindlichen Glauben von Gott, den von Gott geschenkten Glauben, diesen einfachen Glauben, dass du glauben kannst, da ist es das Schlimmste, diesen Glauben zu verlieren. Das ist die Katastrophe deines Lebens. Jetzt frage ich mal euch, hat jemand schon mal erlebt, dass er eine Phase in seinem Leben hatte, wo er nicht glauben konnte? Oder auch, wenn man sagt, man zuerst nicht glauben wollte und nicht glauben konnte, obwohl er schon wusste, was Glaube ist. Wenn nicht, seid froh, dass ihr so eine Phase in eurem Leben noch nicht gehabt habt. Es war für mich eines der schlimmsten Zeiten vor Gott. Ich habe mit Gott, sagen wir mal, gestritten. Ja, ich war nicht einverstanden, so wie er das wollte. Und ich habe mit Gott gestritten. Und ich habe das nicht geglaubt, was da steht in Gottes Wort. Und es war eine große Torheit von mir. Das liegt jetzt 20 Jahre etwa zurück. So, ich kann ohne Weine darüber sprechen. Und ich habe die Tür zugeschlagen. Ich war in einer Notsituation, einer Problemsituation und habe gestritten mit Gott. Ich sage euch das als warnendes Beispiel. Und ich habe die Tür zugeschlagen, damals im Schlafzimmer. Ich war allein in der Wohnung und habe gesagt, Gott, du lügst. So ist bei mir nicht. Und habe die Tür zugeschlagen. Und ich bin dann 2 Jahre auf eine Wanderschaft gegangen. Wanderschaft innen drin. Ich saß im Gottesdienst. Ich wollte glauben und ich konnte nicht mehr glauben. Ich saß meistens ganz hinten. Und wenn jemand gesungen hat oder Zeugnis gegeben hat, es war schon lange die Zeit nach der Bibelschule, ich war schon verheiratet, habe ich gedacht, das hast du früher auch gedacht. Das hast du früher auch geglaubt. Aber ich wollte glauben, das ging nicht. Und ich kann nur zu eurem Trost vorher sagen, Gottes Gnade war über mir. Also er hat mich trotzdem beschirmt und beschützt und war gut zu mir. Aber wenn du mit Gott, sag mal, frech wirst oder streitest, da ziehst du immer den Kürzeren. Und ich habe gemerkt, ich will glauben, ich will die Freude haben. Mein Mann hat auf der Straße gepredigt, der hatte so eine Freude zu Hause und ich überhaupt keine Freude, ja. Und weil das ging nicht, der Glaube war nicht da. Und es ging so weit, dass ich mich vor Gott so gedemütigt habe. Ich ging auf unseren Dachboden, da waren lauter riesige Zeitungs von Vorgängern noch, Zeitungskissen. Ich habe jeden Tag, sobald mein Mann weg war, Und sobald die Kinder im Kindergarten waren, bin ich da oben rauf und habe zu Gott geschrien, vergib mir, Herr, und gib mir, dass ich mit dir gestritten habe, vergib mir und gib mir meinen kindlichen Glauben zurück. Gib mir, Herr, meine Kindlichen, ich bitte dich, ich möchte glauben. Und deswegen schätze ich den Glauben, weil ich weiß, man hat ihn oder man hat ihn nicht. Und es gab eine Zeit, da hatte ich den Glauben nicht. Es gab auch eine Zeit, wo mein Mann mal kurz so eine Phase ging, da haben unsere Kinder am Tisch gebetet. Wir konnten nicht beten, aber Gott ist gnädig und liebevoll. Und er hat den Glauben mir zurückgeschickt. Und als ich angefangen habe, Dinge, die mir nicht geschmeckt haben, die schwer in meinem Leben waren, Gott dafür zu danken, weil er es zugelassen hat und weil er der Vater ist, der den Weitblick hat, so ein kleines Kind sieht nicht so weit. Und als ich das gemacht habe, kam der kindliche Glaube zurück. Und darum weiß ich, dass Glaube ein Geschenk ist. Dass es von Gott kommt, sogar der rettende Glaube, den wir brauchen, wenn wir uns bekehren, wenn wir zur Wiedergeburt kommen, da ist auch Glaube dazu notwendig. Der rettende Glaube kommt von Gott. Der rettende Glaube ist ein Geschenk Gottes. Er ist der Vater, der uns zum Sohn hinzieht. Du kannst nicht einfach jemand hinschieben und sag so, jetzt glaubst du, oder was ich manchmal schrecklich finde, vielleicht mache ich das auch selber, aber ich finde es schrecklich, wenn manche Mütter ihre Kinder direkt hinschieben zum Altar oder so. Du willst es aus Liebe, aber der Vater zieht zum Sohn und auch umgekehrt, der Sohn führt zum Vater. Das kannst du nicht machen. Du kannst nur beten dafür. Es war mal in Süddeutschland eine Frau, die wollte, dass ihr Sohn in Berlin, der war, muss so sagen, total gottlos. Also der wollte nichts von Kirche und so haben. Der hat uns sie hat uns dann die Adresse gegeben, der hat uns alle Einladungen zurückgeschickt. Wollte nichts damit zu tun haben. Und die Mutter wollte uns erpressen, wir sollten es fertigbringen, diesen jungen Mann, so wie sie wollte, zum Glauben zu führen. Und dann hat sie mir eine ganze Kiste Marmelade geschickt, ihr Sohn braucht die Marmelade und ich soll sie ihm hinbringen. Und die stand eine Weile, ich habe probiert anzurufen und zu dingen und es ging nicht. Und haben wir darüber nachgedacht. Und dann habe ich gedacht, warum hat diese Mutter diese Marmelade nicht zu ihm selber hingeschickt? Und habe mich dann so ein bisschen erkundigt in der Gemeinde bei dem Pastor, was ist das, warum soll ich die Marmelade da hintragen? Und dann sagte er mir, ja, die Frau hat sich so an ihren Kindern und an ihrer Familie versündigt. Und die wollen von der Mutter nichts haben. Und ich habe ihr dann geschrieben, ich habe ihr die Marmelade zurückgebracht. Ich bin sowieso da gerade runtergefahren und ich habe ihr die Marmelade an einen bestimmten Platz hingebracht und habe ihr geschrieben, ein Lamm in einer Familie genügt, damit die ganze Familie gerettet wird. Aber dieses Lamm, das habe ich jetzt nicht so hingeschrieben, das mache ich noch in Klammern dazu jetzt, dieses Lamm darf kein Bock sein. Das habe ich ihr nicht geschrieben. Also so viel. Versteht ihr? Ein Lamm in einer Familie genügt, um eine Familie zu retten. Da müssen die 6, 7 an die Haare ziehen und manche noch einen Dritt versetzen. Da muss man nicht die ganze Welt beschäftigen, damit das erreicht wird. Denn der rettende Glaube ist ein Geschenk und man kann den Glauben nicht eintrichtern. Der Vater zieht und der Sohn, beide wirken zusammen. Und das Einzige, was sie als Mutter tun konnte, war für den Sohn beten. Vielleicht noch, damit es ein bisschen lebendig ist, will ich noch eine Geschichte vom Glauben erzählen. Normalerweise kommt ja zuerst der Glaube und dann geschehen die Wunder. Aber Gott hat kein Schema. Wir können die Regeln Gottes nicht durchbrechen, aber er bricht zwar nicht die Treue. Das hat er versprochen, dass er die Treue nicht bricht. Aber immer zu denken, so muss es gehen, zuerst kommt das und dann kommt das. Wie oft erlebt man Heilung bei jemandem, dass Gott jemand heilt, der gar nicht gerettet ist. Und durch die Heilung kommen die dann zur Errettung. Und ich hatte auch sowas erlebt als kleines Mädchen noch. Ich habe in jungen Jahren Jesus in mein Leben aufgenommen und meine Schwester war 4 Jahre älter als ich und ich wollte so gern, dass die begreift, was ich da habe. Und wir haben manchmal so die Sitte gehabt, wir sind manchmal ein bisschen früher ins Bett gegangen, haben noch gelesen. Und ich habe ihr erklärt und erklärt. Ich wollte sogar, dass sie weiß, warum ich jetzt mit Jesus reden will. Und dann habe ich ihr so erzählt, so als Kind, weißt du, jetzt will ich Jesus einfach lieb haben und umarmen. Ich will Zeit für ihn haben. Können wir nicht das Licht jetzt ausmachen? Willst du noch länger lesen und so? Und dann hat sie mir zugehört und dann sagt sie, weißt du, dass es Jesus wirklich gibt, dazu müsste schon ein Wunder passieren. Dass ich das glauben könnte, was du da glaubst. Und ich weiß noch, ich habe ein Wunder erlebt, dass, wenn mir jemand fragt, hast du schon Wunder gewirkt? Oder manche, die sagen zu meinem Mann manchmal, ich habe die Gabe, Wunder zu tun. Und er fragt dann gleich, welche Wunder hast du heute getan? Aber das war ein Wunder, das ich erlebt habe. Und meine Schwester, die sagte dann, wenn jetzt einfach so das Licht anginge, ohne dass wir beide aufstehen, dann würde ich glauben. Und wir waren Kinder. Und wisst ihr, was passiert ist? Unsere Nachttischlampe ging an. Aber die hat nachher nicht geglaubt, sondern die hatte Angst. Die hatte Angst. Und wir sind alle beide dann unter die Bette gerundet und haben geschlafen. Aber ich vergesse das nie. Es war ein kleines Wunder, das Gott für uns getan hat. Aber für mich war das eine Lehre. Nicht durch die Wunder kommen die Menschen zum Glauben. Denn auch der Antichrist wird Wunder tun. Aber Wunder, Zeichen und Wunder folgen den Gläubigen nach. Da muss man nicht draufschreiben, hallo, heute gibt's Zeichen und Wunder, kommt alle um 7 Uhr. Sondern es heißt, Zeichen und Wunder folgen ihnen nach. Das ist etwas, was einfach geschieht. Also durch Wunder kam meine Schwester nicht zum Glauben. Und andere erfassen den Glauben auch nicht nur, weil sie ein Wunder sehen. Der Glaube entsteht nämlich durch die Predigt über den Heiland am Kreuz. Dieses Wort vom Kreuz ist eine Torheit für Menschen, also Quatsch, sage ich mal auf Deutsch, ist Quatsch für die Menschen, die nur die Materie sehen, ist für den natürlichen Menschen, für den fleischlichen Menschen Quatsch. Aber das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft zur Erlösung. Die Geschichte vom Kreuz bringt die Menschen zur Bekehrung. Egal wer sie erzählt und egal wie sie erzählt wird. Das ist ganz verschieden. Ihr kennt ja alle die Mini-Bibel. Wisst ihr noch aus dem Gemeindebibelunterricht? In welchem Vers in der Bibel ist die ganze Bibel enthalten? Oder die ganze Erlösung enthalten? Wenn du keine Bibel kennst, du kannst nicht mit jemand argumentieren oder sprechen. Welchen Vers solltest du aber kennen? Aus dem Wort Gottes die Mini-Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also wenn du nicht Lust hast, so wie ich auch nicht Lust hatte, die 93 Verse auswendig zu lernen, um einen Menschen zu Jesus zu führen, auf der Bibelschule so damals, dann lerne diesen einen Vers, das reicht, wenn du den brauchst, anwendest. Man nennt den auch die Mini-Bibel. Und dieses Wort vom Kreuz, nicht das Wort von der Auferstehung, das ist zur Freude für die Gläubigen. Aber das Wort vom Kreuz bringt die Menschen zur Erlösung. Und deswegen muss das Wort vom Kreuz gepredigt werden. Und wer hat das Wort vom Kreuz zu predigen? Hat Johannes das 3-mal in der Woche immer zu predigen euch? Nein. Jeder einzelne von uns hat das Wort vom Kreuz zu predigen. Und wenn du ein bisschen mundvoll bist, oder ich bin auch nicht so der Mensch, der so leicht ein Traktat und dann einen ganz fremden Menschen anspricht, da sterbe ich 3-mal vorher, wenn man das nicht kann. Aber ich kann einladen zu irgendwas und dann kannst du einladen irgendwo in den Gottesdienst, so wie hier. Und da wird das Wort vom Kreuz gepredigt. Das ist, was der Evangelist macht. Der Evangelist ist nicht nur der, wo hier steht, sondern es ist der, wo rausgeht und Menschen fischt. Und sagt, komm dahin, da ist die wichtigste Botschaft, die du in deinem Leben hören musst. Das ist das Wort vom Kreuz. Und das Wort vom Kreuz errettet die Menschen, nicht die Wunder. Und jetzt an der Stelle möchte ich bitten, dass dass du geschwind die Zettelchen austeilst. Ich habe euch nämlich was reinzulegen gemacht, in die Bibel reinzulegen, und das will ich jetzt anwenden hier in dem Moment. Und zwar nicht nur das Wort Gottes spricht über den Glauben, sondern die Heiligen Gottes haben über alle Jahrhunderte hinweg vom Glauben geredet und gesungen. Und ich habe hier Auszüge aus Lieder draufgeschrieben, vorne und hinten, Auszüge aus Liedern, was die Gläubigen geschrieben haben. Es ist so wie Psalmen der Neuzeit. Das sind Lieder aus den letzten 200 Jahren, habe ich so Auszüge gemacht. Und ihr kriegt sie alle und könnt es dann reinlegen in eure Bibel. Weil nicht nur das Wort Gottes hier direkt als Logo, sondern auch ganz persönlich hat Gott Menschen über den Glauben Lieder geschenkt. Zum Beispiel, und die enthalten so viel Wahrheit. Und heute, am Anfang hatte ich heute an diesem Tag viele Probleme. Und dann habe ich durch Lieder, die mir ins Gedächtnis kamen, wenn ich an irgendetwas gedacht habe, das ist ein Problem, Sorge oder das, dann kam mir sofort ein Liedervers in den Sinn. Und durch Lieder, die Gläubigen über alle Jahrhunderte gesungen haben, haben sie auch Kraft des Glaubens bekommen. In den Gefängnissen ich habe heute vom Pfarrer Wurmbrand nochmal gelesen, dass er da, wo er in der Einzelzelle war, 14 Jahre lang kein Buch gesehen hat und keine Bibel. Aber er hat Lieder gesungen, auch wenn zu den Ratten, die da manchmal in der Zelle war, hat er zu den Spinnen. Er hat sich gefreut an jeder Spinne, die an seiner Wand kam als Lebenszeichen. Und er hat immer ein kleines, Pfarrer Wurmbrand war ein Pfarrer in Rumänien, der über 20 Jahre wegen seines Glaubens in Haft war. Und er hat sich selbst gepredigt durch die Lieder, die er gesungen hat. Und ich kann euch sagen, Lieder über den Glauben stärken deinen Glauben. Zum Beispiel, nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell der Weg des Glaubens in Gottes Lichte, wenn er uns auch dunkel scheint. Wir denken, das ist nicht sichtbar, der scheint dunkel. Aber das Unsichtbare ist das Unvergängliche, ist das Sichere. Das Sichtbare ist das, was vergeht. Das Unsichtbare bleibt. Und im Glauben zu wandeln ist eine unsichtbare Handlung. Und Glaube ist Siegeskraft, gibt es ein Lied. Glaube ist Siegeskraft, die alle Welt bezwingt. Oder manchmal singe ich dieses Lied zu mir. Oh, dass du würdest glauben, du würdest Wunder sehen. Es würde dir dein Jesus alle Zeit zur Seite stehen. Oder fürchte dich nicht, glaube nur. Alles ist möglich, haben wir heute gesungen, dem, der da glaubt. Sieh deinen Heiland an, der dir stets helfen kann. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Oder ja, Herr, ich glaub. Heiland, schenke Glauben mir, vor dem die Berge, unsere persönlichen Schwierigkeiten sind diese Berge, vor dem die Berge wanken. Ja, Herr, ich glaub. Zweifel in der Gnade Strom versanken. Oder du kannst nur glauben oder Angst haben. Wähle, entscheide dich. Wählst du Angst oder wählst du Glaube? Glauben ist Vertrauen. Jesus sagt, die Sünde der Jünger ist, dass sie mir nicht ganz vertrauen. Also die Sünde der Jünger ist nicht, der Gläubigen ist nicht, dass sie das nicht tun, dass sie das machen, dass sie hier sich Gebote und Gesetze machen, dass sie die Regeln nicht einhalten. Das ist nicht die Sünde der Jünger. Die Sünde der Jünger, sagt Jesus im Johannesevangelium, ist, dass meine Jünger, meine Nachfolger nicht mir vertrauen. Und zwar ganz vertrauen. Nicht dem Herrn ganz vertrauen ist Sünde für die Jünger. Und jetzt noch zwei Bibelstellen. Die eine steht auch wieder von Paulus an den Timotheus, und zwar über die Verfolgung des Glaubenden. Die Verfolgung des Glaubenden, des Gläubigen. Und zwar ist es etwas, was normal ist. Du als Gläubiger brauchst nicht denken, dass du schlecht stehst im Glauben, weil du Verfolgung hast. Und was ist die Verfolgung? Denn wer glaubt, muss mit Widerstand rechnen. Du aber, Timotheus, bist bei dem geblieben, was ich dich gelehrt habe. Du hast dir mein Leben, mein Ziel, meinen Glauben zum Vorbild genommen. Dann auch meine Geduld, meine Liebe und Ausdauer. Du weißt, welche Verfolgungen und Leiden ich, und erzählt er auf, wo, erlebt habe. Doch vergiss nicht, jeder, der an Jesus Christus glaubt und so leben will, wie es Gott gefällt, muss mit Verfolgungen rechnen. Die Verführer aber und die Betrüger werden sich immer stärker in die Sünde verstricken. Sie verführen andere und werden auch selbst verführt. Darum bitte ich dich, halte am Glauben fest, so wie du ihn kennengelernt hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den einzigen Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Der einzige, ich habe heute ohne Brille gelesen, deswegen ist es ein bisschen langsamer gegangen, aber ich schaff's auch ohne mit ganz kleiner Schrift. Also der Glaube an Jesus Christus ist der Weg zur Rettung. Nichts anderes. Der Glaube an Jesus Christus ist der Weg zur Rettung. Und diesen wichtigen Satz war eines der letzten Worte, die Paulus geschrieben hat. Denn dieser zweite Timotheusbrief war das letzte, was man von Paulus erhalten hat, als er schon aus seiner Wohnung ausgezogen war, die auch bewacht war, und direkt ins Gefängnis kam und von allen Freunden verlassen war, sich nicht mehr frei bewegen konnte, verurteilt war und seine baldige Hinrichtung erwartet. Da hat er dies geschrieben: Der einzige Weg zur Errettung ist der Glaube an Jesus Christus. Wer glaubt, muss also mit Widerstand rechnen. Glaube ist daher ein Kampf. Glaube ist nicht so wie Puderzucker, wo man nur so ein bisschen hat, obendrauf zur Verschönerung. Glaube ist ein Kampf. Glaube ist Arbeit. Und weil der Feind mit seinen Machenschaften dich immer umgibt. Glaube ist Arbeit, ist Anstrengung. Deswegen wird immer wieder der Glaubenskampf genannt. Und es ist die Anstrengung, unseren Glauben vom Sichtbaren hinweg und zu dem hinzurichten, was unsichtbar ist, von dem wir überzeugt sind. Und das ist immer wieder ein Kampf, wenn Angriffe kommen, wenn vielleicht Briefe kommen, wenn du schlechte Nachrichten hörst, wenn du Angst hast, wenn du Sorge hast, dann bist du immer wieder in diesem Kampf drin. Und da musst du durchkämpfen, so wie über die Wolken, wo ich vorher sagte, in der Anbetung, da musst du durchkämpfen, bis du den Sieg hast. Und das ist Herrlichkeit, von Gott den Sieg zu haben. Und damit komme ich zum letzten Gedanken und zu meinem Schluss. Und das hat mich so jubilieren lassen, als ich diesen Vers gefunden habe. Ich habe ihn in der Lutherbibel so gar nicht so entdeckt. Und ich habe hier so einen wunderbaren Text entdeckt, was Glaube bewirkt. Weil ich habe euch ja gesagt, ich könnte seitenweise kann man über Lektionen über den Glauben haben. Aber was bewirkt der Glaube? Und das steht drin in Johannes 6, Vers 63 und 64. Und es sagt Jesus selber: Was werdet ihr erst sagen, wenn ihr seht, wie der Menschensohn dahin zurückkehrt, wo er gekommen ist? Gottes Geist allein schafft Leben. Also nicht du kannst dem anderen Menschen Glauben eintrichtern. Gottes Geist allein schafft Leben. Du kannst ihm nur das Wort vom Kreuz bringen. Der Glaube, der rettende Glaube kommt von Gott. Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht, so sagt Jesus, nicht meine Worte. Ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, so sagt Jesus, sind aus Gottes Geist. Deshalb bringen sie euch das Leben. Aber einige von euch glauben mir trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer nicht an ihn glaubte und wer ihn später verraten würde. Also Jesus wusste, wer an ihn glaube, und Jesus sagt, ein Mensch kann den Glauben nicht geben. Der rettende Glaube kommt von Gott. Wir können nur für Menschen beten und wir können und wir müssen verkündigen das Wort vom Kreuz. Das ist unsere Aufgabe. Und dies kommt bei mir heute zu einem ganz freudigen Schluss. Glaube, diese Bibelstelle, Glauben ist gleich Leben. Leben ist gleich Glauben. Du hast Leben, wenn du glaubst. Und diesen Glauben schenkt dir Gott, wenn du dich zu ihm wendest. Er gibt dir diesen Glauben. Und ich möchte euch einfach sagen, bittet Gott um den Glauben. Probiert den Glauben aus. Und wisst, dass zum Glauben Verfolgung gehört. Dass man nicht, das hat nichts zu tun, wenn man Schwierigkeiten erlebt, dass man dann falsch steht. Und wisst, das Geheimnis des Glaubens ist, dass du den Glauben fassen kannst. Sei dankbar, wenn du den Glauben fassen kannst, wenn er dir geschenkt wird von Gott. Sei sogar stolz und freue dich über den Glauben. Und denk mal darüber nach, was du glaubst. Und wenn du in einer schwierigen Situation bist, dann sprich das aus, was du glaubst und füttere damit deinen Glauben und dein Verstand. Und der Glaube wird dir zur Kraft zum Sieg. Und der Glaube bringt dir Leben. Lass alles andere um dich rum, mag den Berg abgehen, sagen wir, oder den Bach nachgehen, sagt man im Schwäbischen, lass alles den Bach nachgehen. Aber du bist eine Ausnahme. Du glaubst, und weil du glaubst, lebst du. Und weil du lebst, glaubst du. Und du bist eine Ausnahme. Du kannst stehen, weil durch den Glauben nur, nicht durch Vorwitz. Und nicht, weil du für etwas ganz Besonderes bist. Wir sind alle vor Gott gleich. Dass nicht einer kann sagen, ich bin was ganz Besonderes und deswegen kann ich glauben. Nun, weil Glaube ist vielleicht noch ein Ding. Es gibt Glauben, den wir alle, den retteten Glauben, den wir brauchen, um Kinder Gottes zu werden. Und es gibt noch eine Gabe des Glaubens. Dass jemand wirklich die Gabe hat, Dinge zu bewegen im Glauben. Nur als ein Beispiel nochmal. Damals, als wir diese Kirche genommen haben, mein Mann hatte den Glauben, dass diese Kirche voll wird. Ich hatte mehr Angst damals wie Glauben. Ich dachte, wir sind 12 Leute und diese Kirche. Und ich hab gesehen, dass es Zeiten gibt, wo er die Gabe des Glaubens hat. Und manchmal hatte ich Angst, wir kennen einen in der Bibel, der nicht glauben wollte. Das war dieser Ritter, auf dessen Arm sich der König lehnte. Und dem König wurde mitgeteilt, dass jetzt draußen alles da ist, wo die Stadt belagert war. Und dieser eine Ritter, der sagte, das könntest nie im Leben, wird sowas passieren. Das ist unmöglich, sowas zu sagen. Das war das Wort des Unglaubens, das der ausgesprochen hat. Und der Prophet hat ihm gesagt, du hast es wohl, du wirst es sehen, aber du wirst es nicht erleben. Und der Ritter ist zertrampelt worden im Tor, als alle rausgeströmt sind, um zu essen. Und manchmal habe ich in meinem Herzen, wenn jemand so Glaubensdinge ausspricht, hüte ich mich, vielleicht meiner alten Natur entsprechend die Bremse anzuziehen oder vielleicht einen Witz darüber zu machen oder zu spotten oder so. Ich hüte mich davor. Ich möchte nicht einer sein, der sieht, wie andere den Segen erleben und ich war zertrampelt im Tor. Versteht ihr, was ich meine? Und ich denke, wir alle hier sind solche Wächter des Glaubens. Das ist auch noch so ein Begriff in der Bibel. Die Wächter des Glaubens, die nicht zulassen dürfen, dass hier in diesem Haus Unglaube zum Ausdruck kommt. Wenn du nicht glauben kannst, dann schweige. Und ich habe mir Es ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe manchmal auch Leute, die vielleicht schon älter sind wie ich, wo ich mal gehört habe, damals war die Küche noch hier in dem Raum, wie sie über alles gezweifelt haben, was gepredigt wurde. Es wurde Zweifel und Zweifel. Hier war der Glaube und da draußen war Zweifel, Zweifel, Unglaube, Unglaube. Und Gott hat mir damals durch die Evangelistin Emmy eine Fahne in die Hand gegeben und hat gesagt, nimm eine Fahne und treib den Unglauben und die Kritik hier aus diesem Haus raus. Und nimm die andere Fahne und verkünde Gottes Freiheit. Und immer wieder, wenn ich merke, da ist Kritiksucht da, da ist Unglaube da, darf ich die Fahne nehmen und darf schwingen vor dem Herrn. Und das ist nicht nur für mich, das ist für euch alle. Wir werden im Glauben große Dinge hier erleben. Ich habe heute eine wunderbare Botschaft auch gekommen von jemand, der im Gebet war und uns angerufen hat. Ich war allein zu Hause. Und nochmal bestätigt hat, dass der Herr hier in diesem Hause Erweckung schenken will. Und jeder Einzelne gebraucht wird, mit Kranken zu beten und sie zu salben. Und der Auslöser dafür wird sein, dass zuerst mal wir unsere Sünden bekennen. Das, und zwar diese Krankensalbung nach Jakobus ist Voraussetzung, dass wir unsere Fehler bekennen vor Gott. Es ist auch eine andere Heilung, eine andere Art von Heilung. Aber diese Gabe hat jeder Gläubige, dass er mit den Kranken betet und dass sie, wenn sie ihre Sünden bekennen, dass es besser wird und immer besser wird. Und ich denke, wir alle, die wir gläubig sind, wir haben einen großen Dienst hier zu tun. Und dass dieses Bild, das hier gesehen wurde, als wir diesen Saal eingeweiht wurde, dass nicht nur 3, 4 Krücken hier hängen und manche Tabletten hier raufgelegt wurden, die zum letzten Mal genommen wurden, dass es die ganze Kirche voll ist von solchen Dingen. Ich glaube es. Ich glaube, was Gott gesagt hat. Und ich glaube, dass hier etwas entsteht, wo nicht durch menschliches Wissen, durch menschliche Weisheit, durch menschliche Erkenntnis, durch menschliche Bildung geschehen wird, sondern durch die Kraft Gottes, durch die Salbung Gottes, durch die Gegenwart Gottes. Und die Voraussetzung ist, dass wir uns nicht vor Menschen, sondern vor Gott demütigen. Jeder Einzelne sein Stolz runterreißt, sein Eingebildetsein, seine Selbstgerechtigkeit, seine menschliche Erwartung, seine Ehrsucht, sein alles, was in uns irgendwie zum Vorschein kommt, dass wir das erstmal, dieses Opfer, das wir noch aufnehmen jetzt, das haben wir vorher nicht gemacht, dass wir dieses Opfer, das Opfer, das wir bringen sollen, heute Abend auch, heute Abend, ja. Dieses Opfer, das sind die Dinge, die Gott will. Das ist unser Stolz, unser altes Wesen, unsere rebellische Natur, all das, das ist das Opfer. Und wenn wir jetzt ein Opfer aufnehmen, weil ich gehorsam sein will, dass wir das heute Abend machen, dann denk daran, komm ganz still heute nach vor, wir brauchen heute keine Musik dazu. Und denk dran, was willst du opfern? Billy hatte immer gesagt, ohne Opfer kein Geschenk Gottes. Ohne dass du dich opferst, dass du opferst, erwarte nichts. Wenn du nichts erwartest, kriegst du auch nichts. Und wenn du erwartest, so wie ich es erwarte, dass hier die Herrlichkeit Gottes mehr und mehr in vollem Maß die ganze Woche, egal wer predigt, auch tagsüber, wer sich hier aufhält, dass wir die Türen offen haben. Und wenn du willst, dass die Herrlichkeit Gottes hier am Wirken ist, dann bring dein persönliches Opfer nach vorn. Demütig dich vor Gott, beug dich vor Gott, bring deine Selbst, bring das alles, was Gott nicht leiden kann. Und wenn du wissen willst, was das ist, lies in Gottes Wort nach. Er zeigt es dir, was er an dir nicht leiden kann. Und das bring hierher. Und dann wird Gott die Salbung und den Segen und die Heilung hier für jeden, der hier reinkommt, und die Erquickung schenken. Und dann wirst du ein Zeuge sein über das Wort des Kreuzes in deiner Sippe, in deinem Stamm. Und dann geht es automatisch, das Kreuz, das rettet dann. Dafür möchte ich jetzt noch beten. Und nehmt auch euer natürliches Opfer, wollen wir heute zusammenbringen. Und ihr dürft hierher kommen. Und ich möchte aber noch beten, damit wir nicht das sichtbare Opfer allein, sondern das richtige Opfer bringen. Lasst uns noch aufstehen. Und wir bringen das Opfer nachher nach vorne. Herr, ich preise dich für deine Leitung an diesem Abend und ich möchte dir das ganz abgeben wieder, Herr. Herr, und eigentlich ist es nicht Uschi und Gisela, die hier vorne stehen und jetzt warten, dass wir unser Opfer bringen, sondern auch du stehst da und du wartest, dass wir unser Leben vor dir bereinigen. Herr, dass wir unser Leben vor dir heiligen, dass wir unser Leben dir weihen, dass wir zu dem stehen, wo wir Mist gebaut haben, zu unseren Fehlern. Herr, wo wir dir nicht vertraut haben, ist unsere größte Sünde. Herr, wo wir nichts erwartet haben, Herr, wo wir unnötiges Zeug geredet haben, Herr, auf das wartest du. Herr, dass wir das bringen, dir bringen. Herr, hier oder zu Hause an unserem Tisch, zu Hause vielleicht in unserem Bett, zu Hause auf unseren Knien oder wenn wir spazieren gehen. Herr, dass wir dir das alles abgeben, Herr, damit alleine du und deine Kraft, Herr, hier die Dinge in Bewegung setzen. Herr, wir brauchen hier Bewegung von deinem Heiligen Geist. Herr, wir haben manches satt, Herr. Dieses fromme Getue haben wir satt, Herr. Herr, wir haben manches einfach, wir können es nicht mehr riechen, weil du es nicht riechen kannst, Herr. Du hast mal gesagt in deinem Wort, hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Herr, und das möchten wir bringen. Dazu musst du uns deinen Spiegel vorhalten. Da musst du uns zeigen, Herr, und du gehst schonend mit uns um. Du frustrierst uns nicht. Du zeigst immer Stück für Stück, was jetzt abzugeben ist, Herr. Und lass uns jetzt solche Gaben auch dir bringen. Herr, wir wollen es, weil wir wissen, ohne deine Salbung, ohne deine Gegenwart, ohne den Heiligen Geist geschieht nichts, was bleibt. Herr, und ich hab nicht vor, in meinem Leben auf Stroh zu bauen, auf Vergängliches zu bauen, weil ich sehe, wie alles altert, wie alles vergeht, wie alles verwelkt, wie alles verblüht. Und jeden Herbst kommen wieder die letzten Rosen, die letzten Blüten, Herr. Und was ist es, Herr, wenn mir dann nur noch Stroh übrig bleibt, wenn wir kein Gold haben, wenn wir auf Sand gebaut haben, wenn wir nicht das getan haben, was du wolltest, dass wir tun. Herr, und vergib uns, wo wir Menschen fürchten, statt dich fürchten. Herr, vergib uns, nimm uns die Menschenfurcht weg, Herr. Oh, dass uns nicht so viele Dinge peinlich sind. Herr, gib uns Mut, denn zum Glaube gehört auch Mut, Herr. Fülle uns, schenke du uns Glaubensmut. Wir bringen dir unser Versagen, Herr, und du schenkst uns Glaubensmut. Halleluja. Amen.